Ja, lieber Pater Markus, er hat mich freundlicherweise vorhin vom Flughafen abgeholt. Ich glaube, er ist mit Schuld daran, dass ich hier bin. Es könnte aber auch sein, dass der Abt Maximilian daran schuld ist. Er rief mich eines Tages an und sagte, ich sollte mal nach Stiepel fahren. Und jetzt bin ich hier. Freue mich sehr, bin ein Deutscher, wie man hört an meiner Aussprache. Bin gerne in Wien seit 16 Jahren. In Wien muss man immer etwas vorsichtig sein mit der deutschen Aussprache. Die ist sehr direkt und sehr zugeschnitten, könnte man sagen, und präzise. Das mögen die Österreicher nicht so sehr. Kommst du aus Wien oder was? Aber hier kann ich, glaube ich, offen drauf losreden. Also ein sehr schwieriges Thema, aber eins der interessantesten Themen überhaupt, glaube ich, die man heute ansprechen kann. Ich habe mich seit 15 Jahren mit diesen Themen befasst. Sie haben schon gehört, ich bin von Hause aus ein Naturwissenschaftler, Pharmazie und Medizin studiert, dann erst Philosophie, Theologie. Bin in einigen Gremien, ich bin in Wien in der Bioethikkommission beim Bundeskanzler, in Brüssel bei einer Kommission der europäischen Bischöfe und im Vatikan beim Papst in der Akademie für das Leben. Also ich versuche die Medizin mit der Theologie zu verbinden, die Naturwissenschaft mit der Theologie, Kirche und Staat, evangelisch, katholisch, Österreich, Deutschland, also alles, was man nur verbinden kann, versuche ich zu verbinden. Heute möchte ich mit Ihnen sprechen über ein sehr komplexes, aber auch sehr tiefes Thema, nämlich über die Frage Krankheit und Spiritualität, Medizin und Spiritualität. Ich möchte Ihnen ein bisschen was sagen über die Umbrüche in der Medizin, aber auch die notwendigen Umbrüche in der Theologie. Wir stehen auch mit dem neuen Papst nahezu an einem Paradigmenwechsel. Ich möchte versuchen, Ihnen das ein bisschen deutlich zu machen. Ich wollte immer Jesuit werden, habe sehr viel Exerzitien gemacht, die 4 Wochen Exerzitien schweigen. Ich habe bei den Jesuiten in München Philosophie studiert und bin sehr stark geprägt von der Spiritualität des heiligen Ignatius und darüber werde ich auch ein bisschen heute was sagen. Mein Vortrag hat 3 Teile. Ich dachte mir, ich rede vielleicht so eine Dreiviertelstunde, vielleicht wird es ein paar Minuten länger und dann können wir gerne in eine Diskussion eintauchen. Zunächst möchte ich Ihnen kurz anreißen, was so die Umbrüche sind in der Medizin. Wir werden dann ein bisschen einen theologischen Zugang wählen. Meistens fange ich, wenn ich in säkularen Gesellschaften anfange, fange ich meistens mit der Naturwissenschaft an. Hier fange ich mal umgekehrt an. Ich frage als erstes, was ist eigentlich Christentum? Da werden Sie sagen, das wissen wir doch alle. Wir gehen noch seit Jahrzehnten in die Kirche. Und ich glaube, Sie werden vielleicht sich wundern, dass es nicht so ist. Oder vielleicht geht Ihnen was Neues auf. Das wäre schön. Dann werden wir ein bisschen Philosophiegeschichte machen über die Frage, was ist eigentlich die Seele des Menschen, weil wenn wir über das Innere reden, über psychosomatische Medizin, über Psychoneuroimmunologie oder auch über Psychoneurogenetik, was ist Epigenetik, brauchen wir erstmal eine Vorstellung von dem, was Seele ist. Und dann in einem dritten Teil werde ich Ihnen ein bisschen die medizinischen Zusammenhänge. Also wir fangen von oben an, Theologie, Philosophie, Medizin. Wie gesagt, bei Ihnen, denke ich, kann man das Wagen mit der Theologie anzufangen, sonst, wie gesagt, fange ich immer mit der Naturwissenschaft an. Also versuchen wir mal, uns vorwärts zu tasten. Da ich schon gehört habe, ich habe mich natürlich sofort erkundigt, was für ein Publikum hier ist, hat er mir alles schnell erzählt, hat er gesagt, sind auch intelligente Menschen dabei, also muss man sich ein bisschen anstrengen. Uni-Professoren, weiß ich, Akademiker, Nicht-Akademiker, egal. Also man muss das, wenn man das seriös macht, wenn man so viele Fächer verbinden will, braucht man ein Stück Wissenschaftstheorie und das wird sich auch durchziehen. Wir müssen genau wissen, was wohin gehört, sonst kommen wir in ein riesiges Dilemma. Ich weiß nicht, ob Sie aus Wien das mitverfolgt haben. Der Kardinal hat vor 5, 6 Jahren mal einen Artikel geschrieben über Evolution und Schöpfung. Daraufhin wurden in Amerika einige Bücher verboten. Da hat er auch das durcheinander gemischt, was ist Naturwissenschaft, was ist Geisteswissenschaft. Man muss das strikt trennen, sonst kommt man in schwere Kalamitäten. Also die Naturwissenschaft ist das, was die Welt dominiert. Sie hat die Welt beherrscht. Seit etwa 100 Jahren haben wir ein rein naturwissenschaftliches Denken, auch in der Medizin. Hat sich langsam etwas verbessert mit der Psychosomatik. Naturwissenschaft versucht zu messen, was zu messen ist. Und das ist das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte. Naturwissenschaften erkennen keine Wahrheit, meine Damen und Herren. Wir haben einen Siegeszug der Naturwissenschaft und es klingt immer so, als sei alles, was zu messen ist, die Wirklichkeit der Welt und alles, was nicht zu messen ist, würde nicht existieren. Naturwissenschaften können lediglich Thesen aufstellen oder Hypothesen aufstellen über die Zusammenhänge in der Welt, also ob sich die Sonne um die Erde dreht oder die Erde um die Sonne. Und dann muss man Experimente machen. Dann muss man versuchen, diese Thesen zu beweisen, das ist das Wissenschaftsparadigma von Popper, was nach wie vor gültig ist, Naturwissenschaften stellen Thesen, Hypothesen auf und können diese dann verifizieren oder falsifizieren. Mehr können sie nicht. Ich glaube, dass wir die Naturwissenschaften etwas überschätzen. Wir müssen auch immer sehen, dass naturwissenschaftliche Forschung interessensgeleitete Forschung ist. Je nachdem, welche Firmen das Geld geben, für welche Forschung, wird auch entsprechendes herauskommen. Viele negative Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Also Naturwissenschaft ist kritisch zu betrachten, wenngleich sie einen riesigen Siegeszug in der Welt angetreten hat. Die Medizin ist weitgehend naturwissenschaftlich geprägt. Es ist dann aber die Psychologie hinzugekommen. Die Psychologie befasst sich mehr mit dem Einzelnen, mit seiner Biografie, mit seinen Ängsten, mit seinen unbewussten Strebungen und versucht jetzt einzelne Biografien mit anderen einzelnen Biografien zu vergleichen. Also meistens mit Korrelationen sagt man, weiß ich, wenn 100 Frauen unglücklich sind in ihrer Ehe und von diesen 100 Frauen bekommen 99 einen Brustkrebs, dann könnte es vielleicht einen Zusammenhang geben zwischen einem Unglücklichsein in der Ehe und dem Ausbruch eines Brustkrebses. Das hat eine gewisse Plausibilität und davon lebt die Psychologie, die Psychosomatik von diesen Korrelationen. Und dann haben wir für unseren Themenkreis heute zwei weitere Wissenschaften, Philosophie und Theologie. Ich sage das ganz gerne, wir müssen mal sehen, dass aus der Theologie die Universitäten hervorgegangen sind, um das Jahr 1200, Bologna, Paris, weil die Theologie, die christliche Theologie, das ist wichtig, die christliche Theologie sucht nach Reflexion. Es gibt einen Satz von Anselm von Canterbury, Fides querens intellectum, der Fides, der Glaube, sucht den Intellekt, der Glaube muss reflektiert werden. So sind die Universitäten entstanden, dass man aus verschiedenen Perspektiven die eine Welt versteht. Einen zweiten Satz von Anselm von Canterbury möchte ich gleich zitieren. Credo ut intelligam, ich glaube, damit ich einsehe. Glaube, christlicher Glaube hat nichts zu tun, dass die Klugen denken und die Doofen glauben, sondern Glauben ist eine andere Form der Einsicht, eine andere Form der Erkenntnis, eine tiefere Form der Erkenntnis. Wir haben das leider vermurkst, weil der Glaube, der Begriff Glaube bis 1965 hieß, das auswendig Lernen von Sätzen, die die katholische Kirche mir zu glauben vorgibt. Man hat gesagt, da gab es den Jesus, es gibt vier Evangelisten, die über ihn berichtet haben. Da gibt es Widersprüche, diese Widersprüche müssen wir glätten und dieses Geglättete, sozusagen Vorgekaute, im Katechismus zusammengefasste, sollen die Christen auswendig lernen, dann sind sie gute Katholiken. Und daher kommt uns, glaube ich, der Vorwurf entgegen, dass die Katholiken mehr noch als die Protestanten ein bisschen doof sind, weil sie nur glauben und nicht nachdenken und irgendwo anders denken lassen. Und diesen Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, mit dem bin ich täglich in Wien in atheistischen Politikerkreisen und so weiter konfrontiert, dass sie sagen, naja, sie haben ja Gott sei Dank auch Philosophie und Medizin studiert, da sind sie sozusagen akzeptiert, wären sie nur ein Theologe, da müssten wir mit ihnen gar nicht reden. Also dieser Vorwurf, der glaubt nur und der denkt nicht, den müssten wir langsam mal hinter uns lassen, weil Glaube, das hat man seit 1965 dann erkannt, ist eine personale, hat eine personale Dimension. Ich glaube dir, ich verlasse mich auf dich. Hat überhaupt nichts zu tun mit Nichtwissen, ganz im Gegenteil. Um vernünftig glauben zu können, muss man eine ganze Menge wissen. Die Menschen glauben an alles Mögliche, an Tischerrippen und weiß ich was und an Schicksalsmächte. Der Glaube muss reflektiert werden. Und da haben wir einiges aufzuholen in der katholischen Tradition. Wir haben vorhin auf der Fahrt über Luther gesprochen. Luther hat den deutschen Katholizismus ein bisschen auf Trab gebracht seit 500 Jahren. Wenn Sie mal in so ein Monopol katholisches Land wie Österreich kommen, da lernen Sie mal, was richtig katholisch ist. Und da graust es Ihnen. Da kann man nur sagen, da hat der Sigmund Freud seine Psychoanalyse entwickelt und von den ekklesiogenen Neurosen gesprochen. Und man versteht auch, warum. Also, diese Wissenschaften gehören zusammen, aber sie sind auch auseinanderzuhalten. Man muss sie trennen. Vielleicht nochmal anders gesagt, Naturwissenschaften messen, was zu messen ist. Also sie können die Höhe eines Zyklus messen, sie können die Herzfrequenz messen, sie können hirnphysiologische Strömungen messen. Man macht ein Experiment, man versucht das, was der Forscher in China gemacht hat, nachzumachen. Man hat die Anleitung, er muss das in seinen Veröffentlichungen darlegen, wie er das alles gemacht hat. Dann muss es wiederholbar sein. Und so kommt eine Universalisierbarkeit im gewissen Sinne der Naturwissenschaften zustande. Sie kennen das von René Descartes, ich werde es gleich in der Philosophiegeschichte noch einmal ein bisschen von einem anderen Blickwinkel aus beleuchten. Er sagt, es gibt die ausgedehnten Dinge, die kann ich messen. Ein Gehirn kann ich auch messen, hat, weiß ich, 700, 800 Gramm, 1000 Gramm, 1,5 Gramm, Kilogramm. Aber den Gedanken kann ich nicht messen. Der Gedanke hat keine Ausdehnung, der Gedanke hat kein Gewicht. Also Geisteswissenschaften befassen sich mit philosophischen Fragen, mit theologischen Fragen. Die kann man nicht messen, wir haben keine Mikroskope, Gedanken wiegen nichts, habe ich gesagt. Wir machen keine Experimente, Gedanken haben keine Ausdehnung. Es ist immer interessant, wenn die Menschen sagen, ja, wo ist jetzt die Seele? Da muss man sagen, falsche Frage, die Seele hat kein Wo. Der Virchow, der alte Pathologe, hat hunderte von Leichen seziert und hat gesagt, aber ich habe nie eine Seele gefunden. Muss man sagen, Herr Kollege, hätten Sie über den Seelenbegriff ein bisschen nachdenken müssen. Seele ist das innerste Ganze des Menschen, die hat keinen Ort, so wie auch Gott keinen Ort hat. Gott ist entweder überall oder Gott ist nirgends. Wer Gott nicht zwischen den Kochtöpfen findet, sagt Teresa von Avila, findet ihn nirgends. Kosmonauten sind in den Weltraum gefahren und haben gesagt, wir haben Gott nicht gefunden, der Atheismus ist bewiesen. Kann man nur sagen, falsche Frage, meine Damen und Herren. Also, Naturwissenschaften versuchen zu messen, was zu messen ist, und Geisteswissenschaften wie Philosophie und Theologie machen sich halt Gedanken über die Welt, warum es die Welt überhaupt gibt. Wie Leibniz gesagt hat, ich wundere mich, dass es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts. Gedanken haben keine Ausdehnung, Gedanken haben kein Gewicht, während das Gehirn sehr wohl ein Gewicht hat. Also man müsste sagen, das Messbare und das Nichtmessbare gehört zusammen, aber es muss auch getrennt werden. Das finden Sie zum Beispiel in der Theologie im Dogma von der Zwei-Naturen-Lehre Jesu, unvermischt und ungetrennt. Man darf sie nicht vermischen, die göttliche Natur und die menschliche, man darf sie aber nicht trennen. Und so gilt es auch für den Zusammenhang zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Sie gehören zusammen, aber man darf sie nicht vermischen. Sie haben unterschiedliche Methoden der Herangehensweise. Ein dritter Zugang zur Medizin. Wir haben einen großen Paradigmenwechsel, oder man könnte sagen mehrere Paradigmenwechsel in der Medizin. Nämlich, wir befassen uns zunehmend mit Ganzheiten. Das macht Suffix, also die hintere Silbe, Omics aus. Die sagt das. Proteomics, Pharmakogenomics, Genomics, also alles, was die Nachsilbe Omics hat hinten, befasst sich mit größeren Ganzheiten. Und jetzt ist man auf etwas Interessantes gestoßen, was für unsere Frage Genetik, Epigenetik und Spiritualität von großer Bedeutung ist. Man hat nämlich gemerkt, im Bereich des Forschungsgebietes der Pharmakogenomics, dass bei ungefähr demselben Patientenkollektiv, sagen wir 50 Männer, alle 50 Jahre alt, alle Prostatakrebs, kriegen alle dasselbe Medikament in derselben Dosis. Und siehe da, es wirkt bei allen anders. Da hat man gesagt, wie kommt das? Ja, es hängt damit zusammen, dass wir alle ein individuelles Genom haben und dass diese Medikamente, je nachdem, wie das Genom des Menschen strukturiert ist, ich sage Ihnen gleich, was Genom heißt, das ist eben mehr als die Genetik, sondern hat auch etwas mit dieser Epigenetik zu tun. Je nachdem, wie das Genom des einzelnen Menschen ist, so wirken die Medikamente unterschiedlich. Und das ist deswegen ein Paradigmenwechsel für die Medizin, weil man plötzlich gesehen hat, wir können den Menschen gar nicht mehr so blind beschießen. Wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren erkennen, dass es ein Wunder ist, dass wir ein Krankenhaus gesund verlassen haben. Weil wir so beschossen werden mit Medikamenten, die einfach so nach der Streumethode, jedem wird dasselbe geben, dreimal täglich 20 Milligramm. Und wir werden feststellen, dass das ganz grob ist, aufgrund des unterschiedlichen Genoms. Also sprechen wir inzwischen von einer individualisierten Medizin, die eben das individuelle Genom betrachtet. In der Literatur finden Sie den Begriff personalisierte Medizin, der ist aber in dem Sinne falsch gebraucht, als die Medizin gerade nicht die gesamte Person sich anschaut, sondern nur das individuelle Genom. Und ich möchte aber heute mit Ihnen die ganze Person anschauen, in ihrer Verschaltung mit anderen Menschen, in ihrem Innenleben und so weiter. Dann haben wir einen weiteren Begriff, partizipative Medizin. Der Patient wird immer mündiger, er sucht sich schon im Internet seine Diagnose, er gibt ein, dreimal täglich Kopfschmerzen, dann kommt raus, es war doch der Rotwein von gestern oder die böse Ehefrau oder vielleicht doch der Hirntumor. Dann kriegt er 20 Differentialdiagnosen und dann kriegt er auch ein paar Therapievorschläge, Trennung, weiß ich, weniger Alkohol trinken oder nochmal ein CT machen. Also der Patient wird immer mehr involviert in das Gespräch mit dem Arzt. Früher sprachen wir vom Paternalismus und jetzt sprechen wir aber von der partizipativen Medizin. Er soll mehr daran mitwirken. Und dann sind noch die beiden anderen Bereiche, Psychologie und Soziologie. Sie wissen von dem großen Psychosomatiker Ture von Uexküll, der hat so ein biopsychosoziales Modell entwickelt. Also der Mensch hat biologische Eigenschaften, er lebt aber auch in einem sozialen Umfeld und hat eine Seelenlandschaft und alles wirkt auf Krankheit und Gesundheit ein. Sprung hinüber zur Religion, also das war mal so der Einstieg, worum geht es überhaupt in der Medizin. Jetzt fahre ich von oben nach unten runter, was ist überhaupt Religion, was ist Christentum, dann ein bisschen Philosophiegeschichte und dann fassen wir das zusammen mit der Medizin und versuchen daraus ein Ganzes zu machen. Ich habe Ihnen mal die fünf großen Religionen, Sie können gar nicht sehen da, oder? Was? Achso, soll ich weiter? Sorry. Ich habe mal die 5 großen Religionen dahingeschrieben: Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Muslime. Die beiden ersten sind Religionen, die von einem Reinkarnationsdenken ausgehen, also dass der Mensch wiederkommt auf die Welt und wiederkommt und wiederkommt. Das wird im Westen immer so als großartige Errungenschaft gesehen, das ist im Osten eine Strafe. Ich habe viel in indischen Krankenhäusern gearbeitet, die haben dann immer gesagt, hoffentlich muss ich nicht nochmal durch schlechtes Karma anhäufen, muss man dann nochmal eine Runde drehen und nochmal zurück auf die Welt. Also was bei uns als glorreich verkauft wird, ist in diesen Ländern eher eine Strafe. Man will heraus aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten. Also im Hinduismus ein Vielgötterhimmel, Brahma, Shiva, Vishnu, das sind im Grunde Vorstellungen des Menschen, weil sie Dinge nicht erklären können. Also sie müssen mit Naturgewalten umgehen, sie haben Flutkatastrophen und sie können es sich nicht erklären. Das naturwissenschaftliche Wissen ist sehr dünn. Also erfindet man Götter für das Unerklärliche. Und meine Damen und Herren, das haben wir immer noch heute auch im Christentum. Ich habe kurz vorhin die Evolutionstheorie erwähnt. Es gibt immer noch Theologen, die dann sagen, um Gottes Willen, jetzt kann die Naturwissenschaft alles erklären. Wo bleibt denn da unser Gott? Und das sind falsche Gottesbilder, nämlich von diesem Gott reden wir gar nicht. Das ist so ein Lückenbüßer-Gott, der dann eingesetzt wird für den Rest, den wir nicht wissen. Und das war früher ganz stark. Je weniger naturwissenschaftliches Wissen man hatte, desto mehr hat man gedacht, da sind irgendwelche göttlichen Mächte dahinter, Schicksalsmächte. Und die kann man dann anbeten, man kann sie gütig stimmen, man kann ihnen etwas opfern. Also die ganze Mythologie lebt davon, dass man Göttergeschichten erfunden hat, würde ich mal sagen, die Schöpfungsmythen darstellen. Und dann kann man eben diese Götter gütig stimmen mit Opfergaben. Buddha hat gesagt, das ist alles Quatsch mit diesen vielen Göttern. Buddha hat im Grunde eine Religion entwickelt ohne Gott, eine reine Lebensphilosophie, Grundaussage des Buddhismus. Alles Leiden kommt durch Anhaftung. Wenn du eine Frau liebst und sie läuft dir weg, wirst du leiden. Wenn du ein Kind hast und das Kind stirbt, wirst du leiden. Wenn du viel Geld hast und es wird dir geklaut, wirst du leiden. Also am besten keine Frau haben, keine Kinder haben. Armut, also Vorläufer der Benediktiner und Zisterziensermönche, bei Buddha schon da gewesen. Nicht anhaften, dann kann man das Leid minimieren. Ich glaube, dass es trotzdem nicht aus der Welt zu schaffen ist, aber das war so in groben Strichen die Philosophie des Buddha. Und jetzt kommt das Interessante, was für unseren Kontext so wichtig ist. Jetzt kommt das Judentum auf den Plan. Also hier, sagen wir mal so, die Welt gibt es seit 13 Milliarden Jahren, den Menschen vielleicht seit 100.000 Jahren und erst vor 3.500 Jahren, also relativ kurz in der Weltgeschichte, geht das Judentum davon aus, dass es diesen Gott wirklich gibt. Also Buddha sagt, wir brauchen gar keinen Gott, das ist eine Lebensphilosophie. Die Hindus sagen, wir haben viele Götter, ob es die gibt, keine Ahnung. Griechische Philosophie, Gott des Weines, Gott des Meeres, ob es den gibt, keine Ahnung. Die erste Religion, die davon ausgeht, also wahrscheinlich würde ein Hindu, ich weiß nicht, ob ein Hindu unter Ihnen ist, sagen, meine Götter gibt es auch. Aber wie es die gibt, ist die Frage. Das Judentum geht nun zum ersten Mal davon aus, dass es diesen Gott gibt. Warum geht es davon aus? Weil es der Meinung ist, dass dieser Gott sich selber offenbart hat. Sie kennen die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Mose fragt, wer bist du? Und diese Stimme aus dem Dornbusch sagt, ich bin da. Das ist philosophisch interessant, weil es im Grunde die Antwort Gottes auf die Frage des Menschen ist. Der Mensch ist, so würde der Philosoph Hegel sagen, immer schon auf das Absolute ausgerichtet. Er kann überhaupt nur als Geistwesen existieren, wenn er weiterfragt. Das sehen Sie auch im Sport, höher, schneller, weiter. Er muss über die Grenze hinausfragen. Wenn ich die Grenze als Grenze erkenne von diesem Pult, stehe ich schon in einem anderen Raum. Und so sagt Hegel, der Mensch erkennt die Welt als endlich, erkennt sein eigenes Leben als endlich. Und das kann er nur, weil er schon in einem anderen Raum des Absoluten steht. Also man müsste sagen, der Mensch ist von Natur aus, von seinem Geistcharakter her, auf das Absolute ausgerichtet. Aber er weiß nicht, was dieses Absolute ist. Und nun gibt es 3 Möglichkeiten nur. Entweder es ist ein personales Gegenüber, oder es ist etwas Apersonales, wie asiatische Philosophien glauben, oder es ist ein Es, eine Schicksalsmacht. Das Schicksal meint es gut mit mir, ich frage mich immer, was soll das sein? Also entweder es ist sächlich, es ist apersonal oder personal. Und das Judentum geht nun davon aus, dass dieser letzte Seinsgrund, dieses Absolute, was in allem ist und über alles hinaus und hinter allem, eine personale Struktur hat, ein personales Gegenüber ist. Und so äußert sich Gott auch dem Mose gegenüber, ich bin da. Es ist im Grunde eine philosophische Antwort. Eine philosophische Antwort auf die Frage des Mose, wer bist du eigentlich? Und Yahweh sagt, ich bin da, ich bin für dich da, es gibt mich. Ich bin das Sein, könnte man sagen. Und nun kennen Sie die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament, über 800 Jahre entstanden, dass Gott sich immer wieder dem Volk Israel zeigt, sich ihm offenbart, aber nie von Angesicht zu Angesicht, immer aus der Ferne. Du sollst den Namen Gottes nicht aussprechen. Niemand hat Gott je gesehen. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Es gibt nur eine Geschichte, soweit ich weiß, im Alten Testament vom Jakobskampf, von dem es heißt, ich habe mit Gott gerungen und es habe es doch überlebt. Also Gott nähert sich der Weltgeschichte von ferne, könnte man sagen. Da fragen viele, warum. Meine Philosophie ist, weil der Mensch sich erst evolutionsmäßig so weit mit seinem Gehirn, mit seinem Denken, mit seiner Kultur entwickeln musste, dass er das überhaupt ausgehalten hat. Sie müssen sich vorstellen, dieser Gott Vater, den Jesus dann Vater nennt, also Yahweh, ist eben nicht der Mann mit dem Rauschebart, sondern das ist der Schöpfer, der dieses gewaltige Universum ins Sein gesetzt hat. Ich habe letztens in Berlin einen Vortrag gehalten, da sprach nach mir ein Astronaut, der hat mir das mal ein bisschen erklärt. Wir haben ein Sonnensystem, viele Milliarden Sterne und hinter unserem Sonnensystem wieder viele Milliarden Sonnensysteme mit wieder Milliarden von Sternen. Der Kosmos dehnt sich aus. Also eine gigantische Größe dieses Kosmos, die unsere Vorstellung bei weitem übersteigt. Und das ist der Schöpfergott, der Yahweh, der alles ins Sein gesetzt hat. Und das Interessante ist, dass dieser Yahweh spricht. Und dafür haben wir ein hebräisches Wort, nämlich Dabar. Judentum geht davon aus, dass Gott spricht und handelt. Sie kennen das aus dem Buch Genesis. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es ist interessant, dass der Mensch genau dasselbe tut. Er spricht ständig, er muss sich kommunizieren, er muss sich unterhalten, er muss Verantwortung übernehmen. Das hat mit Sprache zu tun. Und er handelt, er hat die Hände frei, er läuft nicht mehr auf allen Vieren wie ein Tier, sondern er hat die Hände frei, er steht aufrecht. Also Handeln hat was mit der Hand zu tun und er spricht und hat Verantwortung. Also Gott spricht und Gott handelt, es werde Licht und es ward Licht. Also eine sehr unmittelbare Vorstellung von Gott, dass der in dieser Welt wirkt und doch nicht sichtbar ist. Weit weg, der Namenlose nicht ansprechen, sich kein Bild machen von Gott. Und jetzt geht dieser Gott mit seinem Volk Israel durch die Wüste, das Volk Mord und so weiter. Ich mache es etwas menschlich, jetzt entschließt sich Gott und sagt, sie verstehen nicht, was ich ihnen sagen will, also muss ich es besser erklären. Und wie erklärt man es besser? Ich habe früher sehr viel Sport getrieben, indem man es vormacht. Ich habe sehr viel geritten früher, dann steigt man aufs Pferd und zeigt dem Schüler, wie es geht. Und so hat Gott das auch gemacht. Gott hat vorgemacht, wie Leben geht. Daher ist auch der eine Titel meines vorletzten Buches, Leben, wie geht das? Gott macht vor, wie Leben geht, er wird Mensch, aber nicht Gott selber, das ist jetzt wichtig. Nicht der Vater wird Mensch, sondern sein Sprechen, das, was er äußert, was er nach außen tritt, was aus ihm herausfließt sozusagen. Das Sprechen Gottes, so könnte man das übersetzen, ist ein ganz menschliches Sprechen. Das ist unsere christliche Philosophie. Jetzt haben wir leider dieses hebräische Wort Dabar übersetzt ins Deutsch, ins Griechische mit Logos und das griechische Wort Logos mit Wort übersetzt und haben dann gesagt, im Anfang war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden, das Wort ist Mensch geworden. Ich würde das lieber beim Griechischen lassen. Der Logos Gottes, die Logik Gottes ist eine ganz menschliche. Die Logik Gottes ist Mensch geworden, weil sie da einen besseren Zugang zum Dialog mit den Naturwissenschaften haben. Weil die Naturwissenschaftler eines nicht erklären können, woher die Naturgesetze kommen. Jetzt will ich dafür nicht gleich den lieben Gott ins Spiel bringen. Aber in jedem Falle kann man sagen, was ist Schöpfung, was ist Urknall? Meinetwegen ist die Welt durch den Urknall entstanden. Aber damit ist immer noch eine Frage ungelöst. Was war vor dem Urknall? Oder anders philosophisch gesagt, wo nichts ist, knallt auch nichts. Also es muss wenigstens eine Energie da gewesen sein. Und wenn man noch Griechisch gelernt hat, energeia, Energie hat zu tun mit etwas ins Werk setzen. Und das wäre genau das, was wir mit Schöpfung bezeichnen, dass da jemand ist, der etwas ins Werk setzt. Aber das können wir alles nachher diskutieren. Also das Volk Israel geht davon aus, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, dass Gott spricht, dass er handelt, dass er in dieser Welt wirkt. Wir gehen davon aus, dass dieses Wirken Gottes menschlich geworden ist, dass es in einer menschlichen Person in dieser Welt erschienen ist. Der Logos Gottes, der Sinn der Welt, der Sinn des Ganzen, die Logik, meinetwegen auch das Wort, das Sprechen Gottes, ist Mensch geworden. Nur ein Unterschied zum Islam, mehr sage ich dann über den Islam heute Abend nicht. Wir sprechen davon, dass das Wort Gottes sich inkarniert hat in die Person Jesu Christi. Die Muslime gehen davon aus, dass das Wort Gottes sich illiteriert hat in den Buchstaben des Koran. Das sind gewaltige Unterschiede, die können wir aber heute jetzt nicht besprechen. Wir glauben nicht alle an denselben Gott, meine Damen und Herren. Der christliche Gott ist ein anderer Gott als der Gott der Muslime und Jesus Christus ist ein anderer als der Prophet Mohammed. Ich glaube, wenn wir nicht auf diese Unterschiede langsam mal hinweisen, werden wir im Dialog mit dem Islam nicht sehr viel weiterkommen. Aber das war nur eine Seitenbemerkung. Was ist die Spiritualität des Christentums? Also ich habe gesagt, der Jesus spricht zu seinem Vater. Ich habe mal mit meinem Doktorvater Gressag, ich habe in Dogmatik promoviert, diskutiert, ob Yahweh derjenige ist, den Jesus als Vater nennt. Er meinte ja, aber es gibt auch andere Meinungen. Also gehen wir mal davon aus, dass der Gott Yahweh derjenige ist, den Jesus Vater nennt. Dann haben wir schon zwei Personen und wir haben dann noch den Heiligen Geist, wir haben drei Personen. Ich werde gleich noch einen Satz sagen, wie man die Trinität, glaube ich, in einem Satz erklären kann, weil das vielen Menschen sehr schwer fällt. Also was ist die Spiritualität des Christentums? Das, was wir im Vater Unser beten, dein Wille geschehe. Und meine Damen und Herren, das ist jetzt für unseren Kontext Spiritualität und Medizin und Genetik und Epigenetik von äußerster Bedeutung. Dein Wille geschehe heißt normalerweise Fremdbestimmung. Also wenn ich als Kind beim Fußballspielen war und die Mutter hat gesagt, komm nach Hause zum Abendessen, habe ich doch mich geärgert, dass ich jetzt aufhören musste. Oder wenn der Chef dem Angestellten sagt, mach doch das oder das, ärgert man sich manchmal und das ist ein Stück Freiheitsberaubung. Vielleicht sogar, wenn ein Oberer mal etwas sagt, der Abt, einem Novizen oder so, dann meint er vielleicht auch, das sei Fremdbestimmung, ist es vielleicht zum Teil auch. Und deswegen müssen wir eine große Unterscheidung treffen. Wenn da steht, dein Wille geschehe, dann ist das bei Gott eben genau andersherum. Überall dort, wo ich den Willen Gottes erfülle, werde ich nicht fremdbestimmt, sondern der Wille Gottes treibt mich dazu hin, dass ich ich selbst werde. Ich nenne nur ein großes Gleichnis aus dem Neuen Testament. Du hast 5 Talente bekommen, mach 10 draus, entfalte dein Leben, sitz nicht herum. Der sein eines Talent vergräbt, wird schwer beschimpft. Oder es gibt andere Gleichnisse, seht auf die Felder, wie die Blumen wachsen, sie sollen blühen, ihr sollt Frucht bringen. Also die ganze Bibel ist davon, dass Gott sagt, ich bin ein Gott des Lebens, das heißt, ihr sollt euch entfalten, ihr sollt Frucht bringen, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Wenn ich diesen göttlichen Willen ersetze durch die Über-Ich-Struktur der katholischen Kirche, dass die katholische Kirche mir von außen sagt, was ich zu tun habe, das kann in kleinen Grenzen sinnvoll sein. Dann passiert genau das Gegenteil. Dann komme ich aus der Fremdbestimmung nicht raus und es kann sein, dass ich mein Leben verfehle und viele Psychopathologien in der Kirche haben damit zu tun. Dein Wille geschehe muss heißen, den Gotteswillen zu suchen und zu finden. Ich werde Ihnen ein paar Sätze dazu sagen, wie das geht, damit ich ich selbst werde. Also im Grunde ist Christentum die Lehre von der Entfaltung des Selbst. Oder wie Dostojewski gesagt hat, was heißt lieben? Lieben heißt aus dem anderen das heraus lieben, was Gott als Bild in ihn hineingelegt hat. Also der Mensch soll er selbst werden, er soll nicht fremdbestimmt sein, er soll sich sogar aus dem Über-Ich der Eltern lösen. Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das ist nicht, dass er Menschen zurückweisen will, aber um der Befreiung des Menschen willen, muss alles andere hintanstehen hinter dem Willen Gottes. Ich werde Ihnen das schrittweise noch entfalten, weil es für die Medizin von äußerster Bedeutung ist, für die Frage der Heilung und so weiter. Also es geht gerade nicht darum, aus dem Über-Ich der Eltern in das Über-Ich der Kirche hinein zu geraten. Leider ist das Anwesende natürlich ausgenommen. Im heiligen Beruf des Priestertums oft so, die starke Mutter, von der hat man sich noch lange nicht gelöst und jetzt kommt die Mutterkirche und übernimmt die mütterlichen Funktionen. Ein Teil der Homosexualität kommt dadurch, dass zu starke Mütter die Jungs nicht freilassen, nicht gehen lassen. Der 12-jährige Junge, der Jesus, der löst sich von seinen Eltern. Der bleibt 3 Tage im Tempel und sagt auf die Frage der Eltern, warum habt ihr mich gesucht? Oder die Eltern machen ihm den Vorwurf, wir haben dich gesucht. Und er sagt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Also Zeit der Pubertät um das 12. Lebensjahr muss gerade der junge Mann sich lösen von seinen Eltern, von seiner Mutter speziell, hineinwachsen in seinen Ursprung. Jesus sagt, ihr wüsstet doch, dass ich im Tempel meines Vaters sein muss, im Hause meines Vaters. Und Vater heißt im Aramäischen auch Ursprung. Er muss zurück zu seinem Ursprung. Und der Ursprung ist nicht bei den Eltern, die ihn gezeugt haben, sondern der Ursprung ist in Gott. Und das gilt für jeden von uns. Ich muss mich aus den elterlichen Über-Ich-Strukturen langsam lösen, hinfinden zu meinem inneren göttlichen Grund, damit ich frei werde. Christentum ist eine Befreiungsreligion, eine Erlösungsreligion. Und das ist der richtige Begriff von Autorität. Autorität ist keine Über-Ich-Struktur, die mich von außen her klein macht, sondern die richtige Autorität ist die, die mich von innen her groß macht. Daher kommt nämlich das Wort Autorität von Augere, wachsen lassen. Also in dem Maße ich den Willen Jesu, den Willen Gottes tue, finde ich meinen inneren Frieden, ich finde meine innere Freude, ich finde meine Gelassenheit und wenn Sie ein griechisches Wort dafür haben wollen, Enthusiasmus, Entheos, in Gott sein, ich finde meine Berufung, ich komme in ein Eustress, ich habe eine gute innere Gesundheit, ich gehe um die ganze Welt und missioniere oder ich weiß ja nicht was oder werde Arzt, jedenfalls finde meine Berufung. Der Wille Gottes ist, dass ich meinen Weg finde, meine Berufung finde und das gilt jetzt nicht nur für Priester. Und das ist eben mehr als ich selbst bin, ich wachse immer in etwas Neues hinein, ist ein dynamischer Prozess, ein Leben lang. Und deswegen hat Blaise Pascal schon gesagt, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches. Er muss je neu hineinwachsen in das, was noch vor ihm liegt. Und zwar das bis zum Tod und durch den Tod hindurch in die Ewigkeit. Das heißt, das christliche Leben ist im Grunde ein unglaublich dynamisches. Der Mensch soll je neu hören, hinhören, was Gott von ihm will. Nicht tausend Vater unser beten, sondern immer wieder das tun. Ignatius von Loyola bringt es so auf den Punkt und sagt, rede nicht, schweige nicht, geh nicht spazieren, bevor du gefragt hast, ob es Gottes Wille ist. Das ist Unmittelbarkeit des ständigen Dialoges. Ich komme jetzt viel in Wien zusammen mit Ehepaaren, die sich scheiden lassen nach 30 Jahren Ehe. Und dann frage ich sie immer wieder, habt ihr eigentlich bei eurer Ehescheidung jemals gefragt, ob es der göttliche Wille ist? Und dann schauen sie mich immer alle ganz entgeistert an, als wäre ich doof und sagen, nö. Wir haben uns geliebt und dann haben wir halt geheiratet. Das wäre aber das Zentrale, die Voraussetzung, dass wir spätestens bei der Firmung den Menschen sagen, was ist der Heilige Geist? Wir firmen die Menschen mit Heiligem Geist, wir taufen sie mit Heiligem Geist, die Sakramente sind durchdrungen vom Heiligen Geist und dieser Heilige Geist wirkt auch in uns. Und der Ignatius von Loyola hat eine ganze Lehre entwickelt zur Unterscheidung der Geister. Was ist die Stimme des Heiligen Geistes in mir? Was ist die Stimme der Mutter in mir? Was ist die Stimme des Vaters in mir? Und ich soll das herausfinden und der Stimme des Heiligen Geistes folgen. Das ist der Disput zwischen Jesus und seiner Mutter, wo er sie schroff zurückweist, auch bei der Hochzeit zu Kana. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Ich darf nicht deiner Stimme folgen, sondern ich muss der Stimme Gottes folgen. Oder lesen Sie die Auseinandersetzung von Franz von Assisi mit seinem Vater, als er dann schließlich alles verkauft, wie der Franz sagt, ich muss einer anderen Stimme folgen und nicht dir, Vater. Nicht dein Wille geschehe, sondern der Wille Gottes geschehe. Und die schärfsten Auseinandersetzungen, die Sie im Neuen Testament finden, sind die. Jesus sagt zu Petrus, weiche Satan, zu seinem besten Freund, du willst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das heißt, der Mensch soll das finden, was Gott von ihm will. Das kann er lernen durch die Unterscheidung der Geister bei Ignatius, durch Exerzitien. Dazu muss er ein bisschen in die Stille gehen, mal eine Woche. Er kann es auch täglich üben. Ich werde ihm am Ende ein paar Ratschläge geben oder ein paar Hinweise geben, wie man das täglich üben kann, um in sich hineinzuhören, um den Willen Gottes zu finden. Und dazu muss ich mich lösen, meine Damen und Herren. Wir sind eine Befreiungsreligion und eine Erlösungsreligion. Ich soll mich lösen von falschen Ängsten, ich soll mich lösen von falschen Abhängigkeiten, damit ich frei werde dazu hin, meine Berufung zu finden. Ich werde Ihnen gleich ein paar Begriffe dazu zeigen. Also, christliches Gottesbild vom Judentum her angefangen ist ein Gottesbild der Befreiung. Das Volk Israel, das kennen Sie aus den Ostergeschichten, wird befreit aus der Knechtschaft Israels. Deswegen feiern Sie das Passiamahl. Das ist im Grunde der Vorläufer der Messe. Eine Befreiung aus der Umklammerung des Pharaos von Ägypten. Befreiung dazu hin, handlungsfrei zu werden. Wer im Gefängnis sitzt, ist nicht handlungsfrei. Wer Gastarbeiter ist und unterdrückt ist oder im Kommunismus, ist eben nicht handlungsfrei. Das ist die erste Tat Gottes. Dann geht es weiter im Neuen Testament hin zur inneren Befreiung. Zur Freiheit habe ich euch befreit. Galaterbrief. Willensfreiheit hat zwei Bedeutungen, mindestens noch mehr, dass man sich selbst bestimmen kann. Autonomie, Sie können jetzt nach Hause gehen, wenn Sie sich langweilen. Es zwingt Sie keiner, hier zu bleiben. Und noch viel wichtiger, befreit werden dazu hin, das tun zu können, was ich tun soll, nämlich das Gute zu tun oder den Willen Gottes zu tun. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Das sagt der Paulus. Ich verstehe mich selber nicht, ich will das Gute tun und tue doch das Böse. Wir nennen das Konkupiszenz oder Erbsündenlehre, dass wir blockiert sind, wir müssen dazu befreit werden. Und im Grunde ist ein Stück das, was die Psychotherapie macht, die versucht auch den Menschen diese Verstellungen, die wir alle mitbekommen haben von unseren Eltern und so weiter, aufzuarbeiten, ins Bewusstsein zu heben, sich schrittweise davon zu lösen. Letztlich geht das nur, theologisch gesagt, mit der Gnade Gottes, damit ich das vollziehen kann, was ich will, dass ich meine Berufung vollziehen kann und nicht ständig Rücksicht nehme auf andere Menschen. Wozu hin das Ganze? Der dritte Begriff von Freiheit, Wesensfreiheit. Also ich soll befreit werden von äußeren Umklammerungen, ich soll befreit werden von inneren Umklammerungen, dazu hin, mein Wesen zu finden, mich zu finden, so wie Gott mich geweint hat. Also Selbstwerdung ist in dem Sinne eigentlich Gottwerdung. Selbstwerdung ist nicht reine Selbstverwirklichung, das wäre zu wenig, Gott ist anspruchsvoll, sondern die Verwirklichung Gottes in mir. Also über die Selbstverwirklichung, nicht wirklich und genau sozusagen das, was Gott von mir will. Und das ist weit mehr als das, was ich aus mir selbst herausholen könnte. Deswegen Pascal, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches. Also zweiter Begriff nach dem Begriff der Befreiung, eine Erlösungsreligion, nicht erst alles nach dem Tod, sondern schon in diesem Leben. Ich soll gelöst werden aus falschen Bindungen, aus falschen Ängsten, auch von den Eltern. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Der 12-jährige Jesus verlässt seine Familie für 3 Tage. Länger kann er es noch nicht aushalten, weil der 12-jährige noch nicht alleine leben kann. Er kehrt dann wieder zurück. Aber es ist ein Anfang gesetzt bei der Hochzeit zu Kana. In der Lebensmitte würde man sagen, mit 30 löst er sich dann ganz von seiner Mutter. Er kehrt zurück zu seinem göttlichen Ursprung. Also noch einmal das Wort Autorität wachsen lassen. Innere Autorität Gottes in mir wachsen lassen. Ich muss abnehmen, du musst zunehmen. Augustinus sagt, Gott ist mir innerlicher, als ich mir selbst bin. Sie kennen diese ganzen Worte, die Vergöttlichung des Menschen und so weiter. Also Gott ist derjenige, der mir Raum schafft, nicht der mir den Raum wegnimmt. Menschen nehmen einander den Raum, da wo sie sitzen, kann ich nicht sitzen. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Da wo Gott ist, wird mir Raum geschaffen, wo ich den göttlichen Willen erfülle, komme ich zu mir selbst und entkomme gerade der Fremdbestimmung. Also noch einmal so zusammengefasst, Befreiung und Erlösung gehört dazu, eine Befreiung von Dingen, von einer mangelnden Willensfreiheit, von einer mangelnden Handlungsfreiheit, Befreiung dazu hin, mein Wesen zu finden. Oder andere Worte, ich soll meinen Eigenstand finden, ich soll nicht anderen nachplappern, eigenständig werden. Papst sagt den Bischöfen, denkt selber, steht ein für das, was ihr sagt. Ich soll meine Triebe integrieren, das ist, heißt im Grunde das griechische Wort für Symbol. Symbalein heißt zusammenfassen, das, was in mir auseinanderstrebt, wieder zusammenzufassen. Das Geistige und das Materielle. Und das Gegenteil ist eben Desintegration, dafür gibt es auch einen griechischen Begriff, das heißt Diabol. Das ist nicht gleich der Diabolos, nicht gleich der Teufel. Aber der Teufel ist doch der Zerstreuer, der Auseinanderreißer, der mich zerstreuen will. Deswegen ist ja im Kloster so schön, weil man sich da immer sammeln kann, da wird man ja gar nicht zerstreut. Während in der bösen Welt draußen wird man ja ständig zerstreut und hin und her gerissen. Dann soll der Mensch kommen zur Erkenntnis, meine Damen und Herren, das liegt mir auch am Herzen. Wir müssen endlich mal anfangen, ernst zu nehmen, was wir da verkünden. Wir taufen mit Heiligem Geist, wir firmen mit Heiligem Geist, die Sakramente sind durchsetzt vom Heiligen Geist. Und 2 Gaben des Heiligen Geistes, 2 von 7 sind Einsicht und Erkenntnis. Der Mensch soll sich erkennen, das ist eine Form des Heiligen Geistes. Und dass so viele Ehen auseinandergehen, hat auch zu tun mit mangelnder Selbsterkenntnis. Das sollte bei der Firmung den Menschen gesagt werden. Manche Pfarrer sagen dann den Firmlingen, naja, jetzt seid ihr vollmündige Christen, jetzt könnt ihr Mitglied des Pfarrgemeinderates werden. Das ist auch das, was die 13-Jährigen am allermeisten interessiert. Wenn man ihnen aber klar macht, dass sie einen Weg finden durch den Glauben, sich selber besser kennenzulernen, die Welt besser kennenzulernen, dass der Glaube eine Form von Einsicht mit sich bringt, dass mir etwas einleuchtet, dass ich mich besser erkenne, die Welt besser erkenne, Gott besser erkenne, den anderen als den anderen besser erkenne, wie Levinas sagen würde. Wenn wir das üben würden, wenn wir mit 13 anfangen würden bei der Firmung, den Menschen das zu sagen, den jungen Menschen, und ich sage immer 3-mal täglich 5 Minuten still werden, das reicht schon, bisschen Bibel lesen, bisschen still werden, und das üben jeden Tag über 10 Jahre. Wenn du dann, und vielleicht noch Exerzitien machen, beim Jesuiten, der sich auskennt, oder auch beim Zisterzienser, der sich auskennt mit der Unterscheidung der Geister, wenn ich dann 10, 15 Jahre später heirate, dann kann man beim Traualtar sagen, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wenn ich von diesen spirituellen Dimensionen des göttlichen Willens und wie sich das anfühlt, keine Ahnung habe, darf ich es eigentlich auch nicht sagen. Der Papst hat selber gesagt, als Jesuit, 50% der Ehen sind ungültig, weil sie nicht diese Dimensionen haben, gefragt zu haben, ob es Gottes Wille ist. Die Liebe alleine reicht nicht, es braucht mehr. Also das wäre die Aufgabe, die unbedingte Aufgabe für uns Christen, endlich mal das ernst zu nehmen, was wir da predigen, dass der Heilige Geist etwas bewirkt, dass man den kennenlernen kann, dass man auf die Stimme hören lernen kann, dass man daraus Entscheidungen treffen kann. Und zwar die beiden großen Entscheidungen für den richtigen Beruf, Stichwort Berufung, und für den richtigen Ehepartner, schauen, ob Gott das wirklich zusammengeführt hat. Also Heiliger Geist soll führen zur Erkenntnis, zur Selbsterkenntnis, zur Welterkenntnis. Ich soll meine Berufung finden, meine Talente vermehren, meine Identität finden. Ich möchte nicht fragen, wie viele Identitäten im Laufe der Kirchengeschichte zerstört worden sind durch ein falsch vermitteltes Christentum. Übrigens finden Sie auch im Zweiten Vatikanischen Konzil einen Passus, der sagt, Atheismus kommt aus dem Christentum selber durch ein schlecht vermitteltes Christentum. Wir selber haben uns viele Gräber gegraben, dadurch, dass wir das Christentum miserabel vermittelt haben. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass das besser wird, denn sonst kippt der ganze Laden in sich zusammen. Er wird nicht vollständig zusammenkippen, weil er ein göttliches Werk ist, aber er wird noch weiter bankrott gehen. Vielleicht nur noch einen Satz zu diesem eigenartigen Konstrukt, nenne ich das mal, von Gott Vater, Gott Sohn und Heiligem Geist. Auch das müssen wir machen, Rechenschaft geben. Es gibt ein tolles Gleichnis, ich habe mal das analysiert, vor Weihnachten gibt es 3 Gleichnisse, wo sich zeigt, mit wem Jesus hart ins Gericht geht. Er geht hart ins Gericht mit den Pharisäern, die alles mit dem Gesetz regeln wollen, und er geht hart ins Gericht mit den Lauen. Er geht nicht hart ins Gericht mit den Ehebrechern, er geht nicht hart ins Gericht mit den Mördern. 2 Mörder werden mit ihm gekreuzigt, also mit Menschen, deren Leben sozusagen gescheitert ist. Aber mit den Lauen geht er hart ins Gericht. Mit dem einen, der sein Talent vergräbt, das habe ich schon gesagt. Dann gibt es die klugen und die törichten Jungfrauen, die kein Öl mitnehmen, mit denen geht er auch hart ins Gericht. Sorgt vor für das Leben, nehmt genug Stoff mit. Und das dritte ist eine eigenartige Geschichte. Jemand macht ein Gastmahl, ein Herrscher lädt ein, er lädt die Leute ein zum Hochzeitsmahl, sie kommen nicht, sie reden sich raus, er lädt noch einmal ein, die Leute kommen wieder nicht und dann ist er so ärgerlich, dass er die Leute von der Straße einlädt. Und dann ist eine eigenartige Situation, die Leute kommen also von der Straße zu dem Gastmahl und der Hausherr geht so durch die Reihen und geht auf einen schnurstracks zu und brüllt ihn an sozusagen, was ihm einfällt, dass er kein Hochzeitsgewand anhat, dass er nicht schön gekleidet ist. Und da wundert man sich zunächst, sagt, wieso, die haben doch alle gerade sind doch erst von der Straße reingekommen. Offensichtlich hatten sie Zeit, sich umzuziehen. Und ich habe mal darüber gepredigt und während der Predigt ist mir der Clou eingefallen. Es gibt nämlich einen kleinen Satz, der dann heißt, der Hausherr ging auf diesen Menschen zu und fragte ihn, warum er so schlecht gekleidet ist und er konnte keine Auskunft geben. Wenn der gesagt hätte, großer Meister, mein Haus liegt 2 Stunden entfernt, wenn ich mich jetzt umgezogen hätte, wäre ich zu spät gekommen. Wenn der gesagt hätte, ich habe nur ein Gewand, bin arm, ich kann nicht anders, wäre alles okay gewesen. Aber er konnte keine Auskunft geben. Und ich glaube, dass wir am Ende des Lebens genau danach gefragt werden. Habt ihr Auskunft gegeben von dem, was Christentum ist? Und das können wir nicht. Wenn uns ein Muslim fragt, wer seid ihr? Ihr könnt ja mal heute Abend drüber nachdenken. Sagt mal in 2 Sätzen, wer ihr seid. Dann kommen die Dreifaltigkeit, dann sagen die, ihr glaubt an 3 Götter und so weiter und so weiter. Ich meine, man kann das Christentum in 3, 4 Sätzen erklären und nicht nur mit der Frage der Nächstenliebe und der Feindesliebe, sondern auch diese Dogmen. Und dazu möchte ich jetzt jeweils einen Satz sagen und dann gehe ich über in die nächste Schiene der Philosophie. Trinität, was soll das heißen? Gott ist der Grund von allem, der Schöpfer, der das Ganze ins Sein gesetzt hat. Derselbe Gott in mir als Seelengrund, daher kommt übrigens das Wort Grund aus der mittelalterlichen Mystik von Meister Eckhart, mein Seelengrund, der Heilige Geist in mir, und derselbe Gott zwischen uns, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ein Gott, ich würde das eben heute übersetzen, in verschiedenen Erscheinungsweisen. Ich glaube, dass man das verantworten kann, weil die Wahrheit in Erscheinung tritt. Sie tritt in der Natur in Erscheinung, sie tritt in mir in Erscheinung als Heiliger Geist, sie tritt zwischen uns in Erscheinung in jeder Gemeinschaft. Und die 2 Naturenwillen, das habe ich schon gesagt, unvermischt und ungetrennt, göttliche Natur, menschliche Natur, den Willen eines anderen tun, ist keine Fremdbestimmung, sondern Hinführung zur Selbstwerdung. Gut. Wenn wir jetzt uns langsam annähern an die Frage, die am Ende stehen sollen, Genetik, Epigenetik, Krankheit, Gesundheit, müssen wir uns der Frage nähern, was ist das Innenleben des Menschen? Damit befasst sich die psychosomatische Medizin und die Psychologie und dieses Innenleben kann man noch einmal unterteilen. Nämlich einmal, sagen wir, in die Emotionalität. Movere heißt bewegen. Wenn Sie sich die ignatianischen Exerzitien anschauen, geht es nur um die Frage, was ist in deiner Seele los? Was bewegt sich da? Was regt sich da? Der Dalai Lama wurde mal gefragt, was heißt für Sie Gebet? Und er sagte, Acht geben auf das, was in mir vorgeht. Acht geben auf das, was in mir vorgeht. Wir brauchen so etwas wie eine Wahrnehmungsschulung. Und zwar eine spirituelle Wahrnehmungsschulung. Spirituell und psychologisch. Also ich unterscheide mal nur diese beiden Ebenen. Das eine ist sozusagen die Ebene der Psychologie, das Gefühlsleben, das ist die Emotionalität zwischen Mensch und Mensch. Und dann gibt es etwas anderes, da können Sie jetzt Begriffe suchen, je nachdem, wo Sie stehen. Sie können sagen, da gibt es so etwas wie ein inneres Gewissen, da gibt es so etwas wie eine innere Stimmigkeit, ein Gespür. Hans-Urs von Balthasar unterscheidet eben Gefühl und Gespür. Er sagt, das ist das Zwischenmenschliche. Und das Gespür hat etwas zu tun mit einer Asymmetrie. Ich spüre mich ein als Mensch in das, was Gott von mir will. Also das ist der Wille Gottes, immer wieder die Schiene. Ich spüre mich ein. Da können manche sagen, die vielleicht nicht so religiös sind, ich habe da so eine Intuition, ich habe ein Gespür dafür. Hier würde man sagen, ich fühle mich nicht wohl oder ich freue mich, dass ich den alten Freund wieder treffe. Auf der Ebene würde man sagen, ich spüre, wenn ich weiter so lebe, wird mein Leben scheitern. Also diese untere Ebene bezieht sich auf das Ganze des Lebens oder auf das Verhältnis zu Gott, wenn Sie wollen, und das bezieht sich auf die Ebene Mensch-Mensch. Die Dinge muss man unterscheiden, aber sie gehören doch ganz eng zusammen. Jetzt ein kurzer Blick in die Philosophiegeschichte. Was ist das mit dieser Seele? Mache ich nur sehr schnell, damit wir nicht zu weit vom Thema wegkommen. Die platonische Philosophie ging aus von der Unsterblichkeit der Seele. Die Seele ist in der Ewigkeit, sie kommt auf die Welt, sie lebt in einer irdischen Existenz und verlässt den Körper wieder. Es ist interessant übrigens, dass die deutsche Sprache die einzige Sprache ist, glaube ich, die zwei Begriffe hat, nämlich Körper und Leib. Der Körper ist das physiologische, physikalische, das, was jetzt hier sozusagen sich verändert. Es wird gerade Ihr Kaffee von heute Nachmittag verstoffwechselt und rote Blutkörperchen werden ausgetauscht und neu getauscht. Also in mir und in uns allen ist eine riesige Maschinerie im Gange, wo Zellen umgebaut, abgebaut, neu gebaut werden und so weiter. Das ist das Körperliche, aber wir leben im selben Leib. Leib hat etwas zu tun mit Identität. Wenn Sie ein Bild anschauen aus Kindeszeiten, aus der Schule, sagen Sie, der da hinten in der Reihe, das bin ich. Sie würden nicht sagen, das ist ein anderer. Also das Interessante ist, während wir uns ständig verändern, bleiben wir doch auch derselbe. Wir haben dieselbe Identität, wir haben denselben Namen, wir haben eine Biografie. Und das hat sowohl den Plato als auch den Aristoteles dazu gebracht, zu überlegen, wie ist das mit dieser Leib-Seele-Einheit? Was hält sich eigentlich durch und was verändert sich? Also Plato mit einer sehr jenseitigen Vorstellung, bei ihm bleibt zurück ein Dualismus von Seele und Leib und ein bisschen Leibfeindlichkeit. Sein Gegenspieler Aristoteles hat eben genau dieses Lebendigsein analysiert. Also er sagt, wie ist das mit dem kleinen Keim, der dann zur Tulpe auswächst und dem kleinen Baum, der zum großen Baum wird und dem kleinen Kind, was zum großen Erwachsenen wird. Derselbe Mensch, der sich doch verändert. Und er sagt, das, was sich da durchhält, das nenne ich Seele. Also das Lebendigkeitsprinzip, das Prinzip der Pflanze, das Formprinzip, das eben den Elefanten zum Elefanten macht und so weiter. Also Seele als inneres Lebensprinzip, Formprinzip, Ganzheitsprinzip. Er konnte den Geist nicht richtig hinzubringen, er wusste nicht, wie das zusammenzubringen ist. Also bei Aristoteles bleibt ein Stück ein Geist-Seele-Dualismus zurück. Und das macht Thomas von Aquin jetzt. Wir machen einen Sprung von 1500 Jahren ins Mittelalter, 13. Jahrhundert. Er kommt aus dem jüdisch-christlichen Menschenbild, das ist immer von einer Leib-Seele-Einheit ausgegangen. Sie haben hier Begriffe wie Nefesh und Ruach, da steckt das Wort Leben drin, Lebenskraft, aber auch Sinn und Geist und Hauchen und Atem. Also wenn Sie mal in der Sixtinischen Kapelle waren, dann haben Sie das Bild im Auge, wo Gott dem Menschen den Atem einhaucht. Das hat alles etwas zu tun mit den Seelenvorstellungen des christlich-jüdischen Menschenbildes, eine Einheit von Leib und Seele. Und das bringt nun Thomas von Aquin zusammen. Er übernimmt von Aristoteles die Seele als die Form des Leibes, als ein inneres Ganzheitsprinzip und sagt, da gibt es eben verschiedene. Da haben wir eine Anima Vegetativa, das ist aus der Pflanze. Das haben wir noch in der Medizin als Vegetativum. Dann gibt es die Anima Sensitiva, die sensible Seele, Hundeseele. Wenn man dem Hund auf den Schwanz tritt, jault er. Er kann sich aber auch freuen, wenn ein Herrchen nach Hause kommt. Und die Anima Intellectiva, die Geistseele könnte man sagen, die Vernunftseele. Ja, also Professor Ivancic argumentiert immer mit der Geistseele. Also das ist das, was den Menschen ausmacht. Die Seele als innere Einheit sozusagen, als innere Ganzheit. Und das Spezifische beim Menschen ist eben sein Geistsein. Aber die anderen Aspekte hat er auch. Er ist auch sensibel und er hat ein Vegetativum. Er kann verdauen und so weiter. Der zentrale Satz bei Thomas von Aquin, und da sind wir mitten in unserem Thema, heißt Anima forma corporis. Die Seele formt den Körper zum Leib, müsste man sagen. Und da steckt das Wort Forma drin und Sie finden denselben Begriff in der Genetik. Wir sprechen von der Information. Und wir wissen eben, das muss ich Ihnen jetzt gleich erklären, dass die Information nicht allein in den Genen steckt, sondern in der Verschaltung von Genetik und Epigenetik. Also das, was Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert durchreflektiert hat, zeigt sich heute in der Genetik. Das ist im Grunde ein Weltbild von innen nach außen gedacht, also die innere Seele, mein ganzes Innenleben, drückt sich aus in meinen äußeren materiellen Strukturen. Krankheit und Gesundheit, das, was in der Seele krank ist, drückt sich aus in körperlichen Strukturen. Das ist das, was Sigmund Freud dann später erforscht hat und was in der psychosomatischen Medizin heute auch erforscht wird, aber unter Verlust sozusagen der Spiritualität, und das möchte ich mit Ihnen jetzt besprechen. Also, nur zwei Sätze noch, wie geht die Philosophiegeschichte weiter? René Descartes reißt jetzt die Einheit des Menschen auseinander, er spricht eben nicht mehr von der Seele, sondern nur noch von Geist und Materie, res extensa, res cogitans, habe ich schon gesagt, die ausgedehnten Dinge, die kann ich messen, den Geist kann ich nicht messen, res cogitans, Gedanken haben kein Gewicht. Ausgedehnte Dinge messbar, Gedanken haben keine Länge und keine Breite. Danach trennen sich sozusagen die Wissenschaften, die Philosophie wendet sich mehr und mehr dem Geist zu, der deutsche Idealismus, Hegel, Phänomenologie des Geistes, und die Medizin wird zu einer sehr naturwissenschaftlichen Kategorie. Die Materie ist sozusagen das Leitmodell, Krankheitsursache wird in der Materie gesucht, in Viren, Bakterien und in den Genen. Und dann auch embryonale Stammzellen, das lassen wir mal weg. Und die Medizinstudenten machen kein Philosophikum mehr. Ende des 19. Jahrhunderts machten sie noch ein Philosophikum. Heute machen sie ein Physikum. Das heißt, der Mensch wird reduziert auf seine naturwissenschaftlich-materielle Ausstattung. Freud entdeckt nun die Seele wieder um 1900. Jetzt aber Seele nicht mehr als ein Ganzheitsprinzip, wie noch bei Thomas von Aquin, sondern jetzt als das Unbewusste, als die Triebstruktur des Menschen, Ess-Ich, Über-Ich, Konflikte, unbewusste Konflikte, unverarbeitete Verdrängungen und so weiter, führen zu Krankheiten. Und daraus haben sich dann eben die anderen Wissenschaften entwickelt, die psychosomatische Medizin, die Psychoonkologie, die eben redet über die seelischen Hintergründe von Krebserkrankungen, und die Psychoneuroimmunologie, und ich werde dazu gleich noch einiges sagen. Gleichzeitig, das ist sehr interessant, auch um 1900, ein Paradigmenwechsel in der Physik. Die newtonsche Mechanik wird abgelöst durch die Quantenphysik. Max Planck entdeckt die Wirkungsquanten. Ich kann das jetzt nicht alles erklären, nur ein Satz über Heisenberg, Heisenbergsche Unschärferelation. Heisenberg hat herausgefunden, dass die Natur mit naturwissenschaftlichen Methoden alleine nicht erklärbar ist. Es sind nicht Ort und Impuls von mikrophysikalischen Teilchen gleichzeitig zu bestimmen. Das heißt, da bleibt eine Unschärfe. Zurzeit machen wir einen Paradigmenwechsel durch in der Biologie. Wir wissen eben, dass die Gene nicht alleine für die Proteinherstellung verantwortlich sind, sondern dass genetisch-epigenetische Verschaltungen stattfinden. Was das ist, sage ich Ihnen gleich. Und wir haben ganz neue Fächer, Psychoneuroimmunologie. Die Medizin befasst sich mit den Genomics, mit den Proteinomics, mit den Genomics und eben mit den Wirkungen der Arzneimittel auf das Genom. Individualisierte Medizin, personalisierte Medizin, habe ich schon gesagt. Also um 1900, zwei große Aufbrüche, Sigmund Freud einerseits und die Naturwissenschaften, und heute das Ganze sozusagen zusammengefasst. Deswegen ist heute die Stunde der Spiritualität, meine ich, und auch der Theologie, weil wir heute alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen können, um sie zu einem ganzheitlichen Menschenbild und zu einer Interpretation von Krankheiten heranzuziehen. Wir machen ein bisschen Embryologie, ganz kurz, weil ich Ihnen daran am besten erklären kann, was Epigenetik heißt. Sie haben hier, sind ja aufgeklärt, eine Gebärmutter einer Frau, Eileiter und Eierstöcke. Hier vergrößert, also hier die Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke. Einmal im Monat springt ein Ei, hat eine sehr dicke Hülle, da könnte man viel Medizinethisches drüber sagen, das machen wir jetzt nicht. Hier findet die Befruchtung statt, ein Spermium dringt ein, die anderen bleiben draußen, eins von vielen Millionen, auch eine interessante Geschichte. Jetzt fangen die Zellteilung an, 2 Zellen, 4 Zellen, 8 Zellen. Das entscheidende Thema für die Frage der Epigenetik ist der Schritt von hier nach dort. Hier sind noch alle Zellen gleich, denkt man, stimmt inzwischen auch schon nicht mehr. Es wandeln sich die Erkenntnisse stündlich sozusagen. Aber man dachte, hier sind noch alle Zellen gleich im 8-Zell-Stadium. Und jetzt kommt die Zelldifferenzierung. Das Blaue ist der Embryoblast, der spätere Embryo, und drumherum ist der Trophoblast, die späte Plazenta. Und jetzt hat man sich lange gefragt, wie geht es von da nach da? Also wie kommt es zur Zelldifferenzierung? Wir haben ungefähr 220 verschiedene Zelltypen, Haarzellen, Ohrenzellen, Augenzellen, Magen-Darm-Traktzellen und so weiter. Und man wusste lange nicht, wie das zustande kommt. Und hier kommt nun der große Begriff, so sieht eine Achtzelle aus. Einzeller, zwei ist kein Zellhaufen, hat auch ein Geschlecht, ist ein Mädchen oder ist ein Junge. Das lassen wir weg, so geht das dann weiter. Aus einem Eizelle und einem Spermium kommt die Zygote, dann kommt dieser Embryoblast, drumherum kommt die Plazenta und dann entwickelt sich das so weiter. Das ist jetzt das entscheidende Bild, was Sie sich merken sollten, weil das erklärt alles. Hier sehen Sie einen DNA-Strang und auf diesem DNA-Strang zwei grüne Kreise mit CH3-Strukturen drin, Methylstrukturen. Die Zelldifferenzierung von den Zellen, die alle gleich sind, dazu hin, dass wir 220 verschiedene Zelltypen haben, kommt durch Abschalten von Genen zustande. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Flöte. Je nachdem, welches Loch Sie offen halten, kommt ein anderer Ton raus. Oder wenn Sie den Flügel da sich anschauen, da ist eine Tastatur mit 84 Tasten. Je nachdem, welche Taste Sie drücken, kommt ein anderer Ton aus. So auch hier. Auf den Chromosomen liegen die Gene, hier aufgereiht, sieht man nicht. Und je nachdem, alle Zellen haben 30.000 Gene, sagen wir, Ausnahme Samen- und Eizelle und Erythrozyten, aber die meisten haben 30.000 Gene. Und die Zelldifferenzierung in die 220 verschiedenen Zelltypen kommt eben dazu zustande, indem die abgeschaltet werden. Epigenetische Einflüsse, das ist also philosophisch deswegen interessant, was ich Ihnen gesagt habe von Thomas von Aquin, die Information von den Genen für den Organismus liegt eben nicht nur in den Genen, sondern in der komplexen Verschaltung zwischen der Grundstruktur, der Genetik und den epigenetischen Zusatzinformationen. Das sind diese. Und wie mir Epigenetiker sagen, auf 30.000 Gene treffen etwa 1,5 Millionen epigenetische Zusatzinformationen. Das kann der Salat sein, das kann der Sport sein, das kann der Streit mit der Ehefrau sein, das kann die Lüge sein, das kann das Innenleben sein, das kann die Spiritualität sein, das kann die innere Harmonie sein und so weiter. Also das findet statt in der Embryonalentwicklung. Wahrscheinlich ist dieser Prozess um die Pubertät herum abgeschlossen. Es gibt drei große Prägephasen, um das Genom zu prägen. Die vorgeburtliche Phase, die Geburtsphase und dann wahrscheinlich noch bis zur Pubertät. Da kann auch noch vieles repariert werden. Wir sagen Gynäkologen, ich hatte letzte Woche bei Gynäkologen einen Vortrag, die haben gesagt, möglicherweise kann auch nach 3-4 Tagen, wenn man da einen Fehler feststellt, der Embryo sich selber noch reparieren. Das heißt, wir müssen da auch ganz neu hinschauen in der Pränataldiagnostik, was wir da und wann wir das eigentlich diagnostizieren. Aber ist jetzt auch nicht unser Thema. Und das Entscheidende ist, das lassen wir jetzt mal weg, dass dieser, das war das Schaf Dolly, da gab es viele Missbildungen, dass dieser Prozess, dass die Gene geschaltet werden durch epigenetische Einflüsse, nicht aufhört mit der Embryonalentwicklung, sondern beim Erwachsenen weitergeht und jetzt bis in das Nervensystem hinein. Auch das Gehirn nimmt direkten Einfluss darauf, welche Gene einer Zelle aktiviert und welche Funktionen von der Zelle infolgedessen aufgeführt werden. Das ist ein Zitat von einem Hirnphysiologen aus Göttingen aus dem Jahr 1997, also ist noch nicht so lange her, sind 17 Jahre jetzt her. Oder ein zweites Zitat, wie beobachtet wurde, stellt der seelische Stress der Depression mehrere Gene des Immunsystems ab, die für die Produktion von Immunbotenstoffen zuständig sind. Wir wissen seit langem, dass wenn der Mensch ständig innerlich zerrissen ist, dass das Immunsystem dann unterdrückt wird und dass dann Krankheiten besser entstehen können. Krankheiten sind immer ein Gleichgewichtssystem. Hier im Raum sind viele Viren und Bakterien, jetzt im Herbst nehmen die sowieso zu, aber ein gesundes Immunsystem macht sie kaputt. Das Gleichgewicht muss immer stimmen. Entweder nehmen draußen die Viren und Bakterien zu, dann werden wir krank, weil das Immunsystem das nicht mehr schafft. Oder aber die Viren und Bakterien in der Umwelt sind einigermaßen gleich, aber das Immunsystem wird unterdrückt, weil ich eben ständig unglücklich bin am Arbeitsplatz oder zu Hause und dadurch kann ich leichter krank werden. Und heute kennen wir eben die Mechanismen hinter dem Immunsystem auf der genetischen Ebene. Also hier, da würde man medizinisch von einem Distress sprechen, der Mensch ist unglücklich, zerrissen, depressiv, deprimiert. Und das schaltet eben Gene ab, die werden stillgelegt, die eigentlich angeschaltet sein müssten, sozusagen wie ein Lichtschalter, damit das Immunsystem die entsprechenden Proteine zur Verfügung stellt. Und das hat mal ein Professor aus Freiburg zusammengefasst in einem Buch, Das Gedächtnis des Körpers, Untertitel, wie zwischenmenschliche Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Ich habe das meine Studentin referieren lassen, die schon etwas älter war, eine Mutter von 4 Kindern, die sagt, ist ja furchtbar, wenn das so sensibel geschaltet wird, dann müssen wir ja viel behutsamer mit unseren Kindern umgehen. Ja, meine Damen und Herren, das müssen wir, aber gleichzeitig kann ich Sie auch beruhigen, nicht jeder Streit zu Hause bringt gleich das ganze Genom durcheinander. Der Körper kann das wieder reparieren, man muss sich das so vorstellen, wie so ein Flugzeug, was bei 5-6 Windstärken im Landeanflug ist, das wird immer wieder austariert. Wenn aber diese Unstimmigkeiten im eigenen Leben da zu lange andauern, ja, ist immer eine Frage der Dosis, dann kann sehr wohl diese Verschaltung sich ändern. Bei einem kleinen Streit, das merkt das Genom, ja, da passiert auch was, passiert auch im Gehirn was, aber das wird sich wieder ausgleichen. Wenn aber das zu lange andauert, wird es eben dazu führen. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel 30% aller Krebserkrankungen alleine durch eine Lebensstiländerung, durch etwas mehr Bewegung, durch Gewichtsabnahme und so weiter therapierbar sind. Wir haben viel zu viel Medikamente da reingeworfen. Wir müssen viel mehr schauen auf den Lebensstil, auf die innere Zerrissenheit, auf die Seele des Menschen, auch auf die Spiritualität. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Seele und Krankheit ist leider sehr philosophisch geworden, weil ich das erstmal anbahnen musste, weil ich einer der Ersten war, der überhaupt diese Medizin mit der Spiritualität zusammengebracht habe. Und da muss man das sehr wissenschaftlich machen, um ernst genommen zu werden. Die Engländer machen inzwischen eine Studie mit 500.000 Probanden, wo sie herausfinden wollen, was ist genetisch, was ist Umwelt und was sind Lebensstile. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die Tendenz geht dahin, dass der Mensch immer mehr Selbstverantwortung übernehmen wird müssen für seine eigene Krankheit und Gesundheit, weil wir eben sehr viel wissen über Hirnphysiologie, Lebensstile und genetische Veranlagung. Ich habe viel jetzt beraten, komischerweise seit ich Priester bin, berate ich immer mehr Pharmafirmen in solchen Fragen, wie man die Krebsversorgung verbessern kann, weil sie immer fragen nach dieser spirituellen Dimension. Und ich habe jetzt in Berlin eine Klinik eröffnet, eine psychosomatische Klinik, die machen nur Burnout-Syndrom und Depressionen. Habe ich auch den Vorteil gehalten. Der Vorsitz des Kuratoriums ist ein Medizin-Nobelpreisträger, ein Professor Südhoff. Und sie haben mich eingeladen, zu sprechen eben über diese Mehrdimensionalität des Menschen. Naturwissenschaftliche Kategorie, psychologische Kategorie und vor allen Dingen immer spirituelle Kategorie, die man aber eben sehr seriös herüberbringen muss, nicht einfach Allah will das so oder liebe Gott will das so, sondern das kann man sehr vernünftig den Menschen erklären, was diese Spiritualität heißen soll. Gut, also so zusammengefasst gehen, was ist das? Chemisch Desoxyribonukleinsäure, aber im lebendigen Organismus eben die riesige Verschaltung. Nochmal zurück, Thomas von Aquin, Anima forma corpus, die Seele formt den Körper. Hier der Begriff der Information. Information ist also ständige Wechselwirkung zwischen Innen und Außen, zwischen Umgebung und Innenleben des Menschen. Oder so nochmal gesagt, es gibt ständige Wechselwirkung zwischen den Genen und den Eiweißkörpern, zwischen den Eiweißkörpern und den Genen, zwischen den Proteinen und den Proteinen und dem neuronalen Netzwerk, dem Gehirn, also eine ständige Interaktion. Und das geht wiederum, meine Damen und Herren, sehr gut zusammen mit unserem Gottesbild, denn unser Gottesbild ist Interaktion. Unser dreifaltiges Gottesbild ist jene eines Gottes, der mit sich selbst in Dialog steht. Also man könnte sagen, Information ist ein dialogisches Geschehen. Das war eine falsche Richtung. Also, wenn man so nochmal zusammenfassen will, die Genetik, die Epigenetik bis hin zum menschlichen Gehirn, bis zum Denken, Information ist Interaktion, Dialog, Gene mit der Umwelt, Gene mit der Innenwelt, mit dem Geist des Menschen. Nochmal anders gesagt, alle Krebserkrankungen haben einen genetischen Hintergrund, aber wenn diese Gene nicht aktiviert werden, passiert nichts. Wir sind alle genetisch schwer krank, aber phänotypisch gesund, weil kranke Gene noch nicht krank machen, sondern diese Gene müssen angeschaltet werden. Also hier nochmal das, was ich eben sagte, es gibt ein ständiges Gleichgewicht zwischen Angreifern, Viren, Bakterien, das sind die einen Krankheitsursachen, das Immunsystem macht die kaputt und die anderen sind eben diese genetischen. Und dann habe ich hier so einen etwas esoterischen Satz hingeschrieben, Heilung kommt von innen, das gilt auch für ganz physiologische Verletzungen, sagen wir, sie schneiden sich in den Finger, der Chirurg kann das zunähen, aber letztlich muss die Wunde von innen her zuheilen. Wir wissen das von Diabetikern, dass sie schlechte Durchblutung haben und dann heilen Wunden einfach nicht zu. Also ich sage das den Medizinstudenten immer, ihr könnt chirurgisch vieles machen, aber letztlich muss der Bauch von innen wieder durchheilen. Und das hat auch was zu tun mit der seelischen Verfasstheit des Menschen. Ich fasse es mal so zusammen und dann können wir es ja diskutieren. Also, die Umbrüche in der Medizin sind, dass der Einzelne immer mehr in den Blickpunkt kommt, dass wir von einer personalisierten Medizin sprechen, dass wir im Bereich der Genetik eben sehen, dass die Verschaltungen von großer Bedeutung ist zwischen der genetischen Grundinformation und der epigenetischen Zusatzinformation. 1,5 Millionen Parameter kennen wir schon, dieser epigenetischen Zusatzinformation. Damit können wir immer besser erklären, was Krankheiten eigentlich sind. Die Verantwortung des Einzelnen steigt für Krankheit und Gesundheit. Ich sehe da was sehr Positives drin, dass wir nicht einfach nur der Medizin ausgeliefert sind, sondern dass wir mehr und mehr auch verstehen können, wie so eine Krankheit zustande kommt und was ich zur Heilung beitragen kann. Und meine Damen und Herren, Christentum ist eine heilende Botschaft. Und deswegen liegt mir so daran, dass wir die Spiritualität mit der Medizin zusammenbringen. Und das habe ich jetzt hier nochmal so versucht zusammenzustellen. Also die genetische Grundinformation, um jetzt dabei zu bleiben, aber dasselbe gilt auch für Infektionskrankheiten, für dieses Gleichgewicht. Die Gene müssen geschaltet werden, Genetik, Epigenetik und dann eben das, was mir so wichtig ist, dass das Innenleben eben mehrere Ebenen hat. Die psychologische Ebene des Gefühls von Mensch zu Mensch, psychosomatische Medizin. Und dann der dritte Aspekt, der eben meistens wegfällt, nämlich die spirituelle Dimension. Das Gespür, die christliche Spiritualität, den Willen des anderen erfüllen und das führt eben zu einer inneren Ausgeglichenheit, zu einem inneren Frieden. Aber nicht zu einem Stillstand, sondern zu einer ständig dynamisch neu zu erringenden inneren Einheit. Also Gott geht mir sozusagen immer voraus, Gott fordert mich immer neu heraus, Gott fragt mich immer wieder, jetzt hast du die nächste Aufgabe, jetzt musst du wieder was tun. Das heißt, es ist ein ständiges sich neu einstellen. Ich fahre morgen früh nach Wien zurück, aber bin am Freitag früh schon wieder in Köln bei den Maltesern, da werde ich reden über die Lebensphasen. Also was passiert in der Jugend, was passiert in der Pubertät, also was passiert als Kind in der Pubertät, dann bei Jugendlichen und wie hat das wiederum mit Krankheit und Gesundheit zu tun und welche religiösen Angebote müssen wir den Menschen machen in den unterschiedlichen Phasen oder nach der Pensionierung. Wir wissen heute, jemand, der noch aktiv ist, karitativ sich einsetzt, dass die Gehirnphysiologie viel besser funktioniert. Wir wissen, dass ein spirituelles Leben Morbus Alzheimer wahrscheinlich vorbeugt. Also das Beste, was Sie gegen Alzheimer tun können, ist, dass Sie aktiv bleiben, dass Sie sich einsetzen für andere Menschen, dass Sie ein spirituelles Leben führen, weil eben der Geist die Materie verändert. Es gibt ganz neue Forschungsergebnisse, wie man Mönche beim Meditieren in die Röhre schiebt und nachschaut, was sich da physiologisch im Gehirn verändert. Also man könnte es fast so etwas primitiv sagen, Spiritualität lohnt sich. Spiritualität ist Altersprävention. Und das geht natürlich eins zu eins mit unserer Auffassung, dass wir glauben, dass die christliche Philosophie oder das Christentum eine heilende Botschaft ist. Wir sprechen vom Heiland, wir sprechen vom Heil, vom Heiligen Geist. Heil hat immer was zu tun mit ganz, Gott will es wieder ganz machen. Aber das geschieht eben meistens nicht in irgendwelchen Wunderheilungen, sondern im Prozess der Erkenntnis, was ich in meinem Leben umstellen könnte und wie ich an meiner Gesundwerdung oder Gesundbleibung mitwirken könnte, indem ich nämlich immer wieder versuche, meine innere Harmonie herzustellen. Und jetzt habe ich es noch konkreter gemacht. Jetzt, da wir aus der personalisierten Medizin wissen, dass jeder ein Einziger ist, ein Einzigartiger, so müssten wir es auch aus der Spiritualität her wissen. Jeder muss seinen eigenen Lebensrhythmus finden. Jeder muss auch seine Spiritualität finden. Deswegen haben wir auch die vielen Orden. Also da gibt es die Benediktiner, Zisterzienser, Trappisten, aber auch die Jesuiten, die mehr draußen sind und so weiter. Das ist also sehr individuell, es gibt Gemeinsames, aber zum Beispiel auch bis hin zu Schlaf-Wach-Rhythmen ist es sehr, sehr individuell zu sehen. Dann die Frage der Verbindung zwischen Ruhe und Arbeit. Wir haben ja zwei große Spiritualitäten. Das, was die Welt heute am meisten braucht, dass wir ihnen diese Rhythmen wieder beibringen. Den Tagesrhythmus, morgens 5 Minuten Stille meinetwegen, mittags 5 Minuten Stille, abends 5 Minuten Stille. Wochenrhythmus, 3-6 Tage arbeiten oder 5 Tage arbeiten, 1 oder 2 Tage Ruhe. Jahresrhythmus, Festtage und so weiter. Das ist für die menschliche Physiologie von äußerster Bedeutung. Also ora et labora heißt, komm aus der Stille und geh in die Arbeit. Bei Ignatius heißt das contemplativus in actione. Aus dem Gebet in die Arbeit. Und jetzt gibt es unterschiedliche Gebetsformen. Stillere, Jesusgebet, einfach sich hinsetzen, muss nicht immer runterplappern. Gregorianischer Choral ist was sehr Schönes. Also jeder sollte da so seine Gebetsform finden. Meine Empfehlung ist, 3x täglich 5 Minuten hinsetzen, still werden, Jesusgebet einüben, schauen, wie der Tag war. Ignatius nennt das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Gebet der Liebenden, oder der Liebenden, das muss umgedreht sein, habe ich mich verschrieben. Also 3x täglich habe ich gesagt, Stille, morgens, um versammelt in den Tag zu gehen. Ich habe jetzt so 2 spirituelle Gruppen gegründet in Wien, in meiner Pfarrei, nach 15 Personen. Wir treffen uns jetzt schon seit 3 Jahren, einmal im Monat und reflektieren so den Alltag. Da sind Unternehmer dabei, die sagen, ich fange jede Sitzung an mit 1 Minute Stille. Wir beten da nicht, aber jeder wird still. Und die Sitzungen laufen anders ab, als wenn wir gleich aus dem Alltagsgetriebe so hineinrennen. Krankenhausärzte sagen mir, wir ziehen uns vor der Operation ein bisschen zurück und versuchen mit dem Team uns ein bisschen zu sammeln. Ich habe das früher im Sport gelernt, orthogenes Training. Sie können es Gebet nennen, da gibt es verschiedene Begriffe. Wir müssen die Menschen nicht überfrachten mit christlichen Begriffen. Aber das Phänomen, dass aus der Stille heraus die größte Offenbarung ist, die Stille, sagt Laozi, sich ganz andere Dinge zeigen, dass ich ganz viel bewusster in den Tag gehe, also morgens, um in den Tag versammelt zu gehen. Mittags reflektieren, was am Vormittag war. Da werden Sie erstmal sehen, wie viele Menschen Sie getroffen haben. In der U-Bahn, beim Geschäft und im Büro oder was auch immer. Fragen sich kurz nur, fragen, warum war das Gespräch eigentlich jetzt gut? Was hat mich daran so erfüllt? Ganz einfache Dinge, weil Gott durch diese Dinge wirkt. Oder sich fragen, warum ist das Gespräch jetzt schiefgegangen? Was ist die göttliche Botschaft darin? Und so weiter. Also einfach wachsam sein für diese Dinge. Oder abends nochmal das Abendresümee haben, den Tag abschließen, Gewissenserforschung, dann gehe ich besser ins Bett, der Schlaf wird besser, wie die Nacht ist, so auch der neue Tag. Alte geistliche Regel, ein Festtag beginnt am Vorabend. Gut, meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende und jetzt würde ich sagen, könnten wir gerne darüber diskutieren. Vielen Dank.